Hello, hello, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast für euch hier bei uns, und zwar den Dr. Franz Wiesbauer. Unser erster Mann außerdem im Podcast, also Franz, gratuliere.
Wow.
Dazu. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Ich stelle euch den Franz kurz vor. Er ist Facharzt für innere Medizin, also sein Hintergrund ist die Medizin, hat am AKH in Wien habilitiert. Franz, du hast auch Epidemiologie an der Johns Hopkins Universität studiert.
Richtig.
Und du hast dann jedoch Firmen gegründet. Also du bist von der Medizin in das Unternehmertum reingestartet. Du hast zwei Unternehmen schon gegründet. Und dein aktuelles Baby ist Med Mastery. Du hast Med Mastery vor ungefähr 8 Jahren gegründet, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ungefähr, ja. Ich glaube, es sind 2014 war, also es ist jetzt circa 7, 8 Jahre. Jetzt ist es 8. Mhm.
Und da habt ihr eine ziemlich große Vision mit Med Mastery. Erstellt Videos für Ärzte und bringt ihnen mit diesen Videos die wichtigsten klinischen Fertigkeiten bei. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil, sagst du, dass 21% eurer User bereits durch Med Mastery ein Leben gerettet haben. Also ein Unternehmen, das wirklich einen Impact hat. Und ich bin schon so gespannt auf das, was du uns heute erzählen wirst, deine Reise vom Mediziner zum Startup-Gründer, was dich antreibt, wo die Reise noch hingehen wird. Starten wir einfach rein, würde ich sagen. Also nochmal herzlich willkommen, Franz. Schön, dass du hier bist. Danke für die Zeit. Und ich glaube, die erste Frage, die du sicher auch schon öfter gestellt bekommen hast, ist vom Facharzt zum Startup-Gründer. Wie ist denn das passiert?
Also zuerst mal danke für die Einladung. Wie ist das passiert? Im Grunde hat sich schon früh abgezeichnet eigentlich, dass mich zwar die Medizin immer sehr interessiert. Deswegen bin ich auch, wie man so schön sagt auf Englisch, I went full in. Das heißt, auf der Uniklinik gearbeitet, habe dort den Facharzt gemacht für innere Medizin, die Zusatzausbildung für Kardiologie begonnen und habe dann auch ein Forschungsteam gehabt, habe Research Grants bekommen, habe mich habilitiert. Ich habe aber eigentlich immer das Gefühl gehabt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ja? Also irgendwie war, wenn man ein guter Arzt sein will, dann muss man sich sehr an die Guidelines halten. Ja, wenn man die Guidelines gut kennt, dann ist man grundsätzlich ein guter Arzt. Und ich bin eigentlich von meinem Naturell ein kreativer Mensch, der, ich habe immer wieder so Ideen gehabt, na, das könnte man anders machen oder da die Blutabnahme, da könnte man doch das und das Device machen und dann wird es leichter werden. Oder eben eines Tages habe ich dann so einen Kurs gemacht, der war zum Thema Healthcare Management, ein Online-Kurs, und habe gesehen, dass es eigentlich recht schlecht gemacht war und aber sehr teuer war. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, das könnte man eigentlich besser machen, und warum mache ich eigentlich das nicht für das Fach oder für das Gebiet, wo ich gerade tätig war? Jetzt war der Herzultraschall. Und dann bin ich gegangen zum Kollegen, der damals eben mein Oberarzt war, und gesagt, du, das könnte man doch eigentlich machen. Und das war dann quasi so der Starting Point der ersten Firma. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann auch auf Startup-Events und habe gemerkt, dort sind Leute wie ich. Also das ist, wenn ich auf Kardiologie-Konferenzen gefahren bin, konnte ich mich eigentlich nie so richtig identifizieren mit den Leuten, die dort waren. Das hat sich nicht so stimmig angefühlt. Aber dann bin ich auf diese Startup-Konferenzen gefahren und habe plötzlich gemerkt, okay, lauter Leute, die so drauf sind wie ich, die Ideen haben, die Dinge umsetzen wollen. Das hat sich irgendwie sehr richtig angefühlt. Und dann war für mich natürlich, also ich habe mich immer sehr wohlgefühlt in der Lehre. Ich habe ja auf der Uni immer schon Medizinstudenten unterrichtet. Und dann die Lehre und die Medizin, die ja grundsätzlich schon meine große Passion ist, ja, mit Entrepreneurship und dem Internet zu verbinden, war dann einfach der perfect fit. Und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diese Commencement Speech von Steve Jobs kennst, die er da in Stanford gegeben hat, wo er sagt, sein Leben macht, it didn't make sense looking forward, ja, weil der Steve Jobs hat irgendwie Kalligrafie und sowas, was weiß ich, für Kurse besucht.
Genau,
es hat damals keinen Sinn gemacht, aber retrospektiv hat es für ihn Sinn gemacht, weil er hat quasi das erste Visual Interface, Graphic Interface für den Computer gebaut und so. Und nicht, dass ich mich jetzt mit Steve Jobs vergleiche, aber da mit diesem einen Punkt kann ich mich sehr wohl sehr gut identifizieren, dass die Schritte, die ich gesetzt habe, retrospektiv jetzt sehr viel Sinn machen. Also, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, dass ich das studiert habe, und dass ich jetzt Online-Lehre für Ärzte mache, war alles wichtig, dass ich dorthin komme, wo ich jetzt bin. Aber als ich in der Situation war, hat sich's eigentlich sehr disempowered angefühlt. Weil ich war in dem Radl drinnen, im AKH, und habe mir immer gedacht, na, das kannst du doch noch nicht gewesen sein. Und also und auch diese Schritte, die ich dann gesetzt habe, also quasi mich zu habilitieren und dann wegzugehen, wo ich eigentlich am Weg war, irgendwann einmal für mich zu bewerben für ein, weiß ich nicht, Primariat, also so eine Chefarztposition, das war so der typische Werdegang, ja. Als ich dann meiner Familie offenbart habe, na, eigentlich ist es irgendwie nicht so meins und ich lasse das jetzt, da bin ich nicht auf Verständnis gestoßen. Also das war eher so, dass die meisten Leute halt das nicht ganz nachvollziehen konnten. Aber für mich war es eine wichtige Bauchentscheidung, hat sich grundsätzlich richtig angefühlt, aber es war schon mit sehr viel Unsicherheit verbunden.
Ja, das denke ich mir. Du hast so quasi der Weg wäre eigentlich schon ganz klar gewesen und dann kommst du und sagst, nein, so fühlt es sich nicht richtig an und du bist bereit für eine ziemlich einen krassen Kurswechsel, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele total irritiert waren von deiner Entscheidung oder was ist jetzt los, warum macht er das, Kollegen, Familie und so weiter.
Ja, es ist so, dass wenn du Arzt bist, dann ist es ein sehr starker, wie soll ich sagen, man identifiziert sich sehr stark mit dem Beruf, weil egal wo du hinkommst und du sagst, na, du bist der Arzt auf der Intensivstation und du machst Kardiologie und so, das bewundern an und für sich viele Leute, ja. Die sagen, ah, wirklich, so toll und so. Das heißt, das, egal wo du hinkommst, bist du eigentlich quasi eins mit diesem Bild, das die anderen von dir haben, ja. Und es war schon irgendwie so auch ein bisschen hart und fast so ein bisschen, weiß ich nicht, ich musste dieses Bild oder diese Identifikation ein bisschen auch über Bord stoßen. Das war nicht leicht, ja, weil ich habe natürlich gewusst, wenn ich dann nicht mehr klinisch tätig bin, dann bin ich halt nicht mehr der Arzt, der da die Menschenleben rettet, ja, und so. Und das war schon schwierig und auch mit Ängsten verbunden. Ja. Also es ist ja quasi in vielerlei Hinsicht unsicher, wenn du Entrepreneurship machst. Ja, du gründest deine Firma, investierst dein eigenes Geld, deine Zeit, du lässt quasi die andere Karriere sausen. Und also ja, da war ich dann auch schon sehr froh, auch dass meine Frau mich sehr bestätigt hat und gesagt hat, ja, wenn du das machen willst, dann müssen wir das machen. Also quasi so mir auch den Rückendeckung gegeben hat. Und na, das, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn sich das nicht richtig anfühlt, die Situation, in der du dich gerade befindest, dann muss man, so wie der Steve Jobs in der Commencement Speech sagt, don't stop looking. Ja? und suche, bis du es gefunden hast. Das wäre so, glaube ich, ein Key Learning aus dieser Zeit.
Sehr wertvolles Key Learning. Das heißt, du hast da wirklich einen komplett harten Schnitt gemacht. Du hast jetzt nicht parallel mit Mastery aufgebaut oder ein anderes Unternehmen mal geschaut, okay, wie viel Geld kommt da überhaupt rein, funktioniert es, sondern du hast wirklich gesagt, 100%, ich mache jetzt nur das eine und schau, was rauskommt.
Ja, ich habe es am Anfang schon gegründet, da war ich noch am AKH und ich habe es dann auch eine Zeit lang betrieben, mein erstes Unternehmen nebenbei, nur ich wusste, dass sowas kannst du nicht erfolgreich machen, wenn du es Part-Time machst. Das heißt, du musst sowas Fulltime machen, wenn, vor allem wenn du der Geschäftsführer sein willst, der auch alle Bereiche der Unternehmung im Blick hat. Und ich war auch nie interessiert daran, so to half-ass things. Ja, wenn ich Arzt bin, dann will ich versuchen, ein sehr guter Arzt zu sein. Aber wenn ich jetzt nur 2 Tage die Woche, dann, das hätte ich ja auch machen können, ja, und das machen ja auch viele, die quasi eine zweite Karriere machen nach der klinischen Tätigkeit. Viele Menschen sagen halt dann, ja, dann bin ich halt 2 Tage, arbeite ich auf irgendeiner Ambulanz oder in irgendeiner Ordination. Aber das hat mich nie interessiert, weil ich wusste, da kann ich den Level an Professionalität nicht aufrechterhalten. Da werde ich mich nicht verbessern. Und dementsprechend war es für mich dann einfach so, dass ich gesagt habe, na, ich will einfach ich will einfach Unternehmer sein und das machen, also ein Team aufbauen und ja, und halt Menschen helfen mit der Unternehmung.
Franz, kannst du noch mal kurz erklären in deinen eigenen Worten, was MedMastery ist und was ihr genau anbietet?
Ja, also MedMastery ist eine videobasierte Lehrplattform, auf der wir die wichtigsten klinischen Fertigkeiten unterrichten wollen. Wir befragen unsere User jedes Jahr, was sie lernen wollen, wo sie der Schuh drückt, und dann versuchen wir passende Vortragende zu diesen Themen zu finden. Wir haben ein relativ ausgeklügeltes Produktionssystem, also wie diese Kurse entstehen. Das ist nämlich schon nicht leicht, mit jemandem, der deine Prozesse nicht kennt, den dazu zu bringen, Kurse auf eine Art und Weise zu produzieren, wie du sie dir vorstellst als Unternehmen. Da braucht es dann sehr viele Prozesse, Checklists, Personen, die in Instructional Design ausgebildet sind und so weiter. Und wir konzentrieren uns, wie schon erwähnt, auf die Fertigkeiten, also auf die Skills. Wir wollen jetzt keine Plattform sein, die dir beibringt, wie jetzt sozusagen nach den letzten Guidelines irgendwie, wie viel Beta-Blocker du geben sollst nach dem Herzinfarkt und so weiter. Das ist meiner Meinung nach besser abgebildet in Textform, also da schaut man schnell nach und liest es nach, und das ist effizienter. Wir wollen wirkliche Fertigkeiten unterrichten, also zum Beispiel, wie interpretiert man das EKG, das Lungenröntgen, wie macht man Ultraschall, wie stelle ich das Beatmungsgerät ein. Das sind Fertigkeiten, wo jemand, der jetzt nicht aus der Medizin kommt, glaubt, dass der Mediziner immer alles im Medizinstudium erlernt. Nur das wäre viel zu viel, wenn du jedes Fach in die Tiefe im Medizinstudium lernen müsstest, würdest du nie fertig werden. Es ist eher so, dass das meiste, was du im klinischen Alltag brauchst, du eigentlich on the job lernst. In einer Studie, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen zitiere, wurde beschrieben, dass du eigentlich nur so um die 6% dessen, was du als Oberarzt brauchst, im Medizinstudium gelernt hast, und 94% dessen, was du als Oberarzt brauchst, wurde dir beigebracht in deiner Facharztausbildung und im klinischen Alltag. Und genau da wollen wir ansetzen, also quasi diese Schlüsselfertigkeiten den Klinikern beizubringen. Und da versuchen wir, evidenzbasiertes Video-Based Teaching zu machen. Das heißt, es gibt da sehr viel Research in diesem Bereich. Also wie lang soll denn so ein Lehrvideo sein? Wie sollst du diese Lehrvideos visuell aufbauen, damit sie effizient sind? Und diese evidenzbasierten Lehrprinzipien versuchen wir halt in unsere Kurse zu packen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, dass du halt im Video nicht viel Text verwenden sollst. Also das, was du üblicherweise siehst in medizinischen Präsentationen, diese busy slides with lots of bullet points und so, das ist halt etwas, was eigentlich nicht funktioniert. Ja? Da gibt es unterschiedliche, das Redundancy Principle, das besagt zum Beispiel, dass wenn du etwas lesen musst und es dir gleichzeitig gesagt wird, dass es schlechter ist, als wenn du es nur hörst und vielleicht dazu parallel irgendeine anschauliche Abbildung siehst. Ja, das funktioniert besser. Und das ist in vielen Studien immer wieder wurde das gezeigt. Und diese Prinzipien versuchen wir eben in unseren Kursen anzuwenden. Und es ist aber so, dass obwohl diese ganzen Kliniker, mit denen wir arbeiten, sind ja alles Professoren aus Amerika größtenteils, die lehren jeden Tag. Und das Absurde ist aber das, dass sie eigentlich zwei Jobs haben. Sie sind eigentlich Kliniker, sie sind meistens irgendwie, was weiß ich, Kardiologen, Nephrologen, aber sie sind eigentlich auch Lehrer. Aber mit ihrem Job als Lehrer haben sie sich nicht so in die Tiefe beschäftigt wie mit ihrem Job als Kardiologe beispielsweise. Ja, sie lesen sehr viel zur Kardiologie, aber die wenigsten der Professoren an Universitäten haben wirklich eine Ausbildung darin, was macht Lehre effizient und wie funktioniert das Lernen und was muss ich tun, damit das Working Memory wenig arbeiten muss, ja? Oder leichter versteht. Und das sind halt Dinge, mit denen wir uns sehr auseinandergesetzt haben und wo wir versuchen, die Partner zu sein für diese Lehrenden. Und das Feedback unserer User ist sehr, sehr gut. Also wir haben ja da auch Net Promoter Score und so weiter auf unserer Plattform und wir versuchen auch wirklich sehr viel Feedback von unseren Usern einzusammeln zu unseren Kursen. Und da sehen wir halt, dass diese Art des Lernens halt extrem gut ankommt bei Ihnen. Für uns ist im Prinzip das Mantra immer, the essence of great teaching is knowing what not to teach oder what not to say. Und ich glaube, das ist eigentlich die Essenz guter Kommunikation überhaupt. Ich habe auch viele Medizinstudenten begleitet bei ihrer Diplomarbeit, bei Dissertationen. Und das sind Dinge, die man halt immer wieder sieht, dass die Leute das Wichtige mit dem Unwichtigen zudecken. Ja? Dass du in Dokumenten oder in Videos oder in Vorträgen, dass sie zu viel sagen, ja, und sich nicht dessen bewusst sind, dass sie in diesem Moment, was sagen die deutschen Guidelines und die amerikanischen Guidelines und die europäischen Guidelines? Und in Wirklichkeit ist das too much information, ja. Und ja, sind halt so ein paar Auszüge aus dem, wie wir arbeiten und was unsere Philosophie ist und was mit Mastery macht.
Dein Arbeitsalltag schaut ja jetzt ganz anders aus, oder? Also vorher, wenn man es jetzt so ganz plakativ sagt, im Ärztekittel auf der Station und jetzt im, auch wieder plakatives Bild, wahrscheinlich im Hoodie vom Laptop oder im T-Shirt vom Laptop, um den Steve Jobs nochmal hier rauszuholen.
Rollkragenpulli.
Ja, genau, der Rollkragenpulli, der schwarze. Wie hast du, wenn du jetzt am Abend den Laptop zumachst, fehlt dir etwas?
Diese Frage höre ich immer wieder, also geht dir das nicht ab? Und ich muss sagen, also 90% oder 95% dessen, was ich als Arzt gemacht habe, geht mir nicht ab. Also vermisse ich keine Sekunde. Hin und wieder, was mir abgeht, ist dieses Detektivische. Also dieses, der Patient hat ein Problem und du musst herausfinden, was es ist. Ja, das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Das Problem ist jedoch, dass die Arbeit des Arztes in den meisten Fällen ist sehr, wie soll ich sagen, das meiste, was man macht als Arzt, ist eigentlich immer wiederkehrend und ist fast so ein bisschen mühlenartig. Das Arztsein ist nicht das, was man im Dr. House sieht. Also das ist einfach...
Kein Grey's Anatomy.
Nein, vielleicht, ja, Grey's Anatomy, da geht es ja nicht so sehr um das Probleme lösen, da geht es ja mehr um dieses, dieses romantische, die romantische Idee des Arztes und der Romanzen, die er da hat, so Schwarzwaldklinikmäßig. Aber im Dr. House ist ja so dieses, ja, der glaubt, die Leute glauben, das ist immer so verkopft und man muss immer komplizierte Rätsel lösen. Und das sind aber eigentlich die interessanten Dinge, die aber eigentlich dann doch nicht so im Vordergrund stehen, sondern es ist halt im Vordergrund sind sehr oft eben Dinge, dass du halt in der Ambulanz bist und Patienten siehst, die eigentlich Standardprobleme haben, wo du Standardprotokolle anwendest und wo du halt ja nicht sehr viel denken musst. Und was mir aber schon abgeht, ist so dieses mal den Schallkopf hinhalten und mal schauen, was hat der Patient, was könnte das Problem sein. Das finde ich hin und wieder schon, geht man hin und wieder ab. Oder die Infektiologie hat mich auch immer extrem interessiert. Das fand ich schon auch immer sehr spannend, wenn ein Patient irgendwie Fieber und Klaragenese hat und du musst versuchen herauszufinden, was ist da jetzt los? Das sind die Dinge,
Hans, was
die
ist Klaragenese?
Die Genese, also der Grund für eine Erkrankung oder für Symptome. Entschuldigung für dieses, für den
Sprachjargon. Kein Problem, ich stelle dann einfach die Frage. Du bist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, du bist humble. Es ist wirklich etwas, wo ich, also wenn man jetzt dein LinkedIn-Profil auch durchschaut, das Erste, was du schreibst, ist nicht, ich bin Facharzt, sondern das Erste, was bei deiner Bio ist, danke, dass du mein Profil dir durchliest. Du hast jetzt als Erstes gesagt, wie ich erwähnt habe, dass du 100 Mitarbeiter hast. Nein, stimmt nicht. Wir sind 70 an der Zahl. Wie bleibst du am Boden als erfolgreicher Unternehmer, als erfolgreicher Arzt? Warst du immer schon so?
Ich glaube, das ist so dieses... Ich schaue ja auch, sehe andere Unternehmer und da denke ich mir oft, ich bin eigentlich gar nicht so gut wie der da drüben oder, weißt du, was ich meine? Es ist so irgendwie so, es kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst, ja. Also, ich für mich finde es gar nicht so beeindruckend oder so, ja, weil ich mir denke, jetzt bei MedMastery, der Großteil des Erfolgs ist ja zurückzuführen auf meine Mitarbeiter. Ja? Weil die, wenn ich nicht so ein großartiges Team hätte, dann wäre mir das nicht möglich, das zu tun, was ich jetzt mache. Und kennst du es so dieses, du denkst da, wenn ich die eine Prüfung geschafft habe, dann wird alles super und dann hast du die Prüfung und dann denkst, und dann freust dich mal kurz und dann ist eh wieder alles normal. Oder du denkst dir, wenn ich die Matura oder das Abitur habe, ja, dann wird alles super und dann hast du halt irgendwie einen coolen Sommer und dann hast du irgendwie, fallst wieder runter und denkst dir, ja, jetzt bin ich wieder bei den Kleinen und fang wieder von Null an. Und ich denke mal, es ist auch in der Arbeit so, du erreichst bestimmte Milestones, aber zu dem Zeitpunkt, wo du den Milestone erreicht hast, bist du eigentlich gedanklich schon wieder ganz woanders und denkst dann, jetzt muss ich mich aber richtig anstrengen, dass ich dorthin komme. Das heißt, ich finde, es ist eigentlich auch keine Zeit, sich auszuruhen auf seinen Lorbeeren. Ja, ich weiß nicht, aber das Gleiche könnte ich ja dich auch fragen. Du bist ja auch sehr erfolgreich in dem, was du machst. Und ich glaube, wir sind einfach so, ja, getrieben wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise. Ja.
Ja.
Das meiste, also das, wo ich es wirklich genieße, ist, wenn ich mit meinen Mitarbeitern Workshops mache und wo wir dann, oder wenn ich einen Teacher da habe und wir nehmen einen Kurs auf, der super ist und ich kann den ausführen in Salzburg und dem Salzburg zeigen und dann denke ich mir, was habe ich eigentlich für einen coolen Job? Ja, wie cool ist das? Ja, ich kann mit ganz interessanten Menschen, ich kann mir leisten, sie einzufliegen nach Salzburg, mit ihnen ein cooles Produkt machen und dann gehen wir noch schön essen und haben einen Spaß und es entsteht eine Freundschaft. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, da genieße ich es dann. Ja, aber ich bin nicht irgendwie jemand, der sich dann sehr lang bleibt bei diesem Erfolg, den man dann hat, wenn man sich, weiß ich nicht, man ist habilitiert und dann, ja, das war dann okay und dann musste ich aber weiter, weil irgendwie, ich finde, the fun is in the struggle. Also,
Im Detektivischen, wie du das schon vorhin so schön gesagt hast.
Ja.
Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was bedeutet Erfolg für dich? Wie würdest du das dann beantworten?
Boah, das ist richtig schwer, weil das entwickelt sich total, diese Definition von Erfolg. Also für mich ist definitiv nicht dieses mir irgendwas vornehmen und das dann darauf hinarbeiten und das dann erreichen. Ich meine, streng genommen, Erfolg heißt ja eigentlich, dass du das erreichst, was du dir vornimmst. Ja, also eigentlich, wenn du jetzt so, ich meine, was ist Erfolg? Ja, wenn du sagst, du setzt dir das Ziel XY und dann erreichst du das und dann steckst du ein neues Ziel und dann erreichst du es wieder, dann kann man wahrscheinlich sagen, du bist erfolgreich. Ja, in dem, was du da tust. Aber für mich ist so, wenn ich mir denke, na, wo will ich eigentlich hin? Oder was will ich eigentlich vom Leben? Ja? Dann ist es auf jeden Fall nicht dieses ständig irgendeinem Ziel nachrennen. Das motiviert mich überhaupt nicht. Ja? Also ich möchte, ich glaube, eine wichtige Komponente des Erfolgs ist sicherlich, dass man zufrieden sein kann. Ja? Dass man seine eigenen Emotionen und halbwegs im Griff hat. Also dass man im Moment sein kann und dass man zufrieden sein kann mit dem, was man hat. Weil wenn du dir anschaust, du kannst ein super erfolgreicher Schauspieler sein, aber wenn du in Wirklichkeit total depressiv bist und dich dann umbringst, ja, den Robin Williams dir zum Beispiel anschaust, ja, man ist ja erfolgreich. Also lässt sich streiten darüber, ja. Also meiner Meinung nach ist das schon eine Voraussetzung dafür, dass man sein Leben erfolgreich nennen kann. Und dann, wenn man sagt, ja, okay, ich habe das halbwegs, also ich schaffe es im Moment zu sein, ich bin zufrieden, dann glaube ich, gibt's noch die zweite Komponente für mich, was Erfolg ist, dass ich was mache, was dem anderen auch was bringt, also was dem anderen hilft, was ein großes Problem löst, ja, also quasi, wie groß ist das Problem, das du mit deiner Arbeit löst für andere? Also wie vielen Menschen hilfst du? Das, glaube ich, ist eine Schnittmenge. Und dann als dritte Komponente für mich persönlich ist sozusagen, ich versuche mein Leben zu oder mein, ja, mein berufliches Leben oder generell mein Leben daraufhin zu optimieren, dass ich sage, wie schauen denn meine Tage aus? Also dein Leben zu optimieren an den Tagen, ja. Da gibt es dieses Zitat und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. How you spend your days is after all how you spend your life. Ja. Also kann ich mir vorstellen, viele solcher Tage zu haben, wie ich sie jetzt habe. Ja. Also wie fühlt sich das mein Arbeitstag an beispielsweise? Ja. Und wenn ich für mich finde, dass das Spaß macht und dass mich das erfüllt und dass das ein guter, abgerundeter Arbeitstag ist, ja, dann, und ich in einen Flow reinkomme, dann ist das eine Art von Arbeiten, wo ich sage, ja, also das könnte ich mir vorstellen bis ans Ende meiner Berufskarriere, dass ich das mache, weil fühlt sich gut an, ja. Also in diesen Flow reinzukommen, also quasi, also dass du selbst dein Wohlbefinden, deine Emotions in Griff hast, dass du anderen hilfst und dass du in diesen Flow-Zustand reinkommst und dass du einfach dein Leben anhand deines, dass du die Möglichkeit hast, auch so selbstbestimmt zu arbeiten. Ja, das sind so für mich diese drei. Und wenn dann die Schnittmenge passt, ja, dann passt die Schnittmenge auch. Ja, wenn diese drei Dinge zutreffen, dann glaube ich, kann man auch alles erreichen, was man will. Dann wird man auch finanziell unabhängig sein können und dann wird man Ja, also für mich ist Erfolg einmal sicherlich nicht, macht sich nicht finanziell fest. Also ich will natürlich eine gewisse Sicherheit erwirtschaften und ich will Unabhängigkeit haben. Also ich will unabhängig sein und ich will natürlich Dinge leisten können, aber mein Lebensstil ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so extrem viel brauche. Deswegen mache ich Erfolg schon anders irgendwie fest. Und ich glaube, das sind so diese drei Dinge.
Mhm. Also das heißt einmal, löst du ein Problem? Bist du im Flow? Und kannst du das auch selbstbestimmt jeden Tag umsetzen, oder?
Ja, dieses hast du deine Emotionen unter Kontrolle und zwar, nein, das ist vielleicht auch nicht richtig gesagt, aber dass du dieses Awareness-Thema, ja, das, was ich versuche halt durch regelmäßiges Meditieren, Sport zu machen, dieses, ja, zufrieden sein können einfach. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist eine irrsinnig wichtige Fähigkeit, die man schon den Kindern beibringen muss. Also dieses Mindfulness, ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man immer wieder auch einen Schritt zurück machen kann und dass man einfach dieses Hirnkino, das da abläuft, ohne dein Zutun, weil in Wirklichkeit 99,9% aller Gedanken, die wir haben, denken wir nicht aktiv, sondern unser Hirn ist einfach eine Gedankenproduktionsmaschine. Ja? Und dass man einfach hin und wieder auch den Schritt zurück macht und einfach das ziehen lassen kann. Das ist extrem wichtig fürs Wohlbefinden. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, ist man immer getrieben. Ja? Ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die als sehr erfolgreich gelten, in Wirklichkeit sich nicht besonders gut fühlen, weil sie getrieben sind. Und weil sie immer irgendwas hinterherrennen, was wahrscheinlich in vielen Fällen einfach Kompensation ist für irgendeinen Minderwertigkeitskomplex oder irgendein, ja, dieses tiefenpsychologische, ja. Ich glaube, es war der Adler oder so, der gesagt hat, dass große Leistungen immer durch, wie hat er das genannt, Sublimierung oder so, auf jeden Fall durch Kompensation von irgendwelchen Defiziten entstehen und davon bin ich auch überzeugt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich als sehr erfolgreich gelten, weil sie halt viel Kohle gemacht haben, in Wirklichkeit du nicht tauschen wollen würdest, wenn du wüsstest, wie es sich anfühlt, sie zu sein. Ich weiß nicht, ob ich da deine Frage ausreichend beantwortet habe.
Definitiv, definitiv. Franz, ich habe noch ein paar Rapid-Fire-Questions für dich.
Ja.
Bist du bereit?
Ja, her damit.
Her damit, okay. Wer ist dein Vorbild oder hast du ein Vorbild?
Ich glaube, ich habe jetzt kein Vorbild für die Arbeit, die ich jetzt mache. Also es war früher, hätte ich dir sicher sagen können, ne? Also wie ich in der Klinik gearbeitet habe als Arzt, da hat man meistens Vorbilder, wo man sagt, na, das ist ein super Arzt, genauso würde ich auch gerne mal sein wollen. Nur jetzt ist es so, dass ich kenne eigentlich nicht so viele Leute, die jetzt sowas Ähnliches machen wie ich. Ja, ich muss mich irgendwie ständig neu erfinden. Deswegen gibt's punktuell immer wieder Leute, wo ich sage, ah, das finde ich spannend an der Person, das finde ich spannend an der Person. Und ich würde gern Bilanzen lesen können, so wie der, oder ich würde gern, weiß ich nicht, Marketing machen wie der oder Content wie der. Also es ist eher so punktuell. Es gibt keine, ich meine, mich beeindruckt, ich war immer ein sehr großer Benjamin Franklin-Fan. Ja, ich habe die Biografie von Isaacson gelesen und auch die Autobiografie, der hat auch eine Autobiografie geschrieben. Und den finde ich irrsinnig spannend als Mensch, weil der super Schriftsteller war, Unternehmer, Staatsmann, der war einer der Gründerväter der USA, die zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch ein Startup waren. Also den finde ich eigentlich sehr, sehr toll und bewundernswert, aber Vorbild weiß ich gar nicht, ob man das nennen könnte.
Du machst dir dein eigenes Vorbild aus verschiedensten Elementen, aus verschiedensten Menschen. Was ist dein Lieblingsbuch? Oder welches Buch hat dich am meisten beeinflusst in deinem Leben?
Am meisten beeinflusst, also sehr, sehr beeinflusst hat mich die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Die war so ein bisschen der Grundstein von meinem Werdegang als Unternehmer.
Da haben wir gerade einen Podcast dazu aufgenommen, die Viktoria und ich. Also.
Ja, das war wirklich ganz, ganz maßgeblich, also wichtig für meinen Werdegang. Ich habe dann auch das Glück gehabt, dass der Team hat einmal so ein Book Publishing Seminar veranstaltet im Napa Valley. Das hat geheißen Opening in der Kimono. Da war ich, das war eine sehr, sehr exklusive Zuhörerschaft. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Event für mich. Ja. Also der Tim Ferriss war für mich in vielerlei Hinsicht eine Inspiration, Lehrer und würde sagen, das macht vielleicht auch ein bisschen so den Bogen zur letzten Frage mit dem Vorbild, ja. Also die 4-Stunden-Woche hat mich schon sehr beeinflusst. Tim Ferriss, sein Podcast, den Tim dann auch persönlich kennenzulernen und so. Vielleicht musste ich sagen, der Tim und sein Buch sind da wirklich wichtig gewesen für mich.
Verstehe ich total. Bin auch ein riesengroßer Tim Ferriss-Fan.
Ja.
Und habe alle Bücher gelesen. Und ja, er ist einfach echt eine riesengroße Quelle der Inspiration und denkt Dinge anders. Und das ist so spannend an ihm. Mhm. Hast du ein Lieblingstool oder einen Hack für deine Arbeit?
Also ich bin so ein bisschen ein Nerd, was Note-Taking-Tools betrifft. Da gibt's ein Tool, über das ich eigentlich reingestolpert bin in diese Tools for Thought, nennen sich die. Also das ist so Second Brain Tools. Das heißt Rome Research, über das bin ich eigentlich reingestolpert in diese Welt. Und das finde ich jetzt nicht spannend. Also dieses Konzept, da gibt es ein Buch, das heißt Taking Smart Notes oder so von Ahrens, glaube ich heißt der Ahrensen oder so. Sönke Ahrensen oder so, der dieses beschreibt, wie du Notes, also dieses Zettelkastenprinzip, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das ist so Next Level Note-Taking. Und da gibt es einige Tools, die sich dann auch verbinden mit zum Beispiel, ich verwende Readwise. Holt sich alle Highlights aus meinen Kindle-Büchern oder wenn ich etwas highlighte mit Instapaper, mein Bookmarking-Tool, dann werden diese ganzen Highlights reingezogen ins Readwise und Readwise wiederum kann dann diese Highlights synchronisieren mit diesen Note-Taking-Tools. Das heißt, ich habe alle meine Kindle-Highlights eigentlich immer in meinem Note-Taking-Tool. Derzeit verwende ich Obsidian. Also bin jetzt weg vom Rome Research und verwende eigentlich mehr Obsidian. Das kann sich aber auch wieder ändern. Und für mich ist das ein Riesen-Asset da in der Mitte dieses Readwise zu haben, dass mir all meine Highlights und so weiter. Du kannst das Readwise auch synchronisieren mit anderen Tools. Zum Beispiel verwende ich dann Hypothesis, um Dinge auf Webseiten zu highlighten. Wenn ich das mache mit Hypothesis, dann zieht sich das auch rein ins Readwise und Readwise holt wiederum alles rein ins Note-Taking-Tool. Und so kann ich mir dann einfach diese Dinge auch wieder, wenn ich sage, okay, für einen Blogpost oder wenn ich ein Buch zum Thema Hiring zusammenfassen will für mein Team, ja, um zu beschreiben, wie wir Hiring machen sollten bei Mastery, dann ist es durch diese Integration dieser Tools extrem einfach. Und das, also Readwise in Kombination mit einem guten Tools for Thought Note-Taking-Tool ist super, würde ich sagen.
Spitze, danke für den Tipp. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Du hast dann auf allen Interfaces, bekommst du alles rein, dann kannst du es sortieren und kannst das kategorisieren wahrscheinlich auch. Klingt sehr gut. Yes, letzte, finale Rapid-Fire-Question für dich. Hast du ein Zitat oder Lebensmotto?
Ja, also ein Lebensmotto. Ein Ausspruch, der mir sehr gut gefällt, ist Be here now, weil das beschreibt das, was ich zuerst gesagt habe, über dieses Be in control of your happiness. Und an das muss man sich immer wieder vor der Nase halten, weil es passiert einfach so häufig, dass du dich identifizierst mit deinen Gedanken. Und wie wir schon gesagt haben, die Gedanken sind größtenteils wir glauben immer, wir denken unabhängig und Dings und wir entscheiden, was wir denken und so. Und das ist aber in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Das weiß jeder, der mal eine längere Meditationspraxis hat, sehr genau. Und dass man einfach im Moment ist und auch sich trennt von der Identifikation mit seinen Gedanken und dass man einfach, ja, auch wenn ich aus dem Raum rausgehe und ich bin überhaupt noch kein Meister von dem, ja, also es ist eher was aspirational für mich, weil ich arbeite größtenteils von zu Hause und wenn ich dann hier Schluss mache und aus der Tür rausgehe und bei meiner Familie bin, bei meinen Kindern, dann merke ich oft, dass ich noch so fahrig bin und noch so in diesem Checking-Modus bin und dann zu meinem Handy greife und so. Und hin und wieder ertappe ich mich dann dabei, wo ich mir denke, was machst du da eigentlich? Ja, das ist so unnotwendig. Sei jetzt mit den Menschen, sei quasi präsent bei den Menschen, die um dich sind. Und das versuche ich halt wirklich täglich umzusetzen, dass ich mir halt immer wieder bei der Nase nehme und sage, be here now. Und deswegen habe ich mir auch mein Handy, heißt auch, das heißt nicht Franzis iPhone oder so, ja, sondern ich habe es Be Here Now genannt, dass wenn jemand nach einem Wireless-Netzwerk sucht, dann sieht der einen kleinen Reminder. Ich weiß nicht, ob das...
Ah, ist das schön,
ob das seinen Zweck schon einmal erfüllt hat und wie viele Leute das tatsächlich sehen, aber so eine kleine versteckte Message an Menschen, die in meinem Umfeld sind.
Ein kleiner Impuls. Be here now. Franz, vielen Dank, dass du jetzt mit uns im Hier und Jetzt warst, für deine Präsenz, für das tolle Interview. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du als nächstes detektivisch umsetzt und wo es dich als nächstes hintreibt. Ich bin mir sicher, die Reise geht noch in viele Richtungen weiter und würde mich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft nochmal bei einem Podcast hören und du uns dann wieder berichtest, was dich so in deinem Leben tut.
Ja, danke dir. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder sehen.
Auf jeden Fall. Danke dir nochmal. Schönen Tag.
Ciao.